4 Stunden Anfahrt von Edinburgh. Also die Destillerie Adnamurchan liegt definitiv ab vom Schuss. Aber das hält anscheinend zahlreiche Whisky-Fans nicht davon ab, den langen Weg über enge, kurvenreiche Straßen in den schottischen Highlands auf sich zu nehmen. Also abverkaufte Whiskys, große Fangemeinde, wie Adnamurchan es in wenigen Jahren ihres Bestehens und mit gerade mal einem Whisky geschafft hat, erfährst du in diesem Interview mit Thilo Marquez, dem offiziellen Importeur von Adnamurchan in Deutschland. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Möchtest du noch mehr über Whisky und Alpha Spirits erfahren, dann lade ich dich zu unserem Whisky-Newsletter ein. Darin erfährst du zum Beispiel als einer der ersten, wann neue Whiskys von Alpha Spirits erscheinen. Und zudem bekommst du gleich, nachdem du dich eingetragen hast, unser E-Book Malt Whisky kostenfrei zugeschickt. Geh einfach auf www.alphaspirits.com/podcast. Und nun wünsche ich dir viel Vergnügen mit dem Interview. Thilo, die Marke Adnamurchan. Spreche ich das richtig aus? Weil ich muss sagen, in der Vorbereitung, ich habe wirklich Probleme gehabt, dieses gälische Wort auszusprechen. Spreche ich das richtig aus, Adnamurchan?
Ja, zu 98%.
Okay, und wo kann ich mich bei den 2% noch verbessern?
Ja, es gibt also dieses ganz korrekte, würde Adnamurchan heißen, Adnamurchan. Also dieses Ö-Klingende, das kann man also ein bisschen als Deutscher bringen und weil für uns Deutsche ist es eigentlich nicht richtig aussprechbar. Es gibt genauso Laute im Niederländischen oder im Dänischen, wo die Deutschen einfach es nicht hinkriegen. Und genauso ist das mit diesem Wort.
Okay, gut, dann gebe ich mir jetzt mal Mühe, das im Laufe des Interviews richtig auszusprechen. Aber ja. Mal schauen, vielleicht also bleibst du bei den 2%.
Einfach Adnamurchan, das ist so die gängige Art in Deutschland, Adnamurchan, da muss man sich nicht so anstrengen.
Was bedeutet der Name eigentlich?
Was die Bedeutung ist, kann ich dir nicht sagen. Es ist der Name einer Halbinsel, die genau gleichnamig ist. Das heißt, die Brennerei heißt so wie die Halbinsel.
Ah, okay. Wenn ich jetzt bei dir im Laden wäre und ich würde dich mal bitten, mir einen Adnamurchan zu empfehlen. Und gehen wir davon aus, ich hatte jetzt noch nie Kontakt mit den Whiskys oder mit den Destillaten dieser Marke. Welchen würdest du mir da als Einsteiger in diese Marke empfehlen?
Ja, das ist so, dass es, die Brennerei ist jetzt seit Juni 2014 in Betrieb und es gibt, regulär gibt es eigentlich nur eine Sorte. Also eine einzige Sorte, dann gibt es schon mal Sondereditionen. Die sind aber dann, ich sage immer, so ein Drehtüreffekt dazu, die kommen rein und sind innerhalb von 7 bis 14 Tagen in Deutschland wieder ausverkauft. Und dann gibt es diese reguläre, es gibt auch jetzt in Kürze, also idealerweise im nächsten Monat oder wahrscheinlich in der zweiten Junihälfte, gibt's dann einen neuen normalen Adnamurchan und der ist dann auch in einer neuen Optik zu sehen bzw. wahrzunehmen und wird dann deutschlandweit verteilt.
Okay, wenn du sagst, die sind gleich oder so Drehtüreffekt hast du es genannt, wie viel von diesen Flaschen kommen dann nach Deutschland?
Naja, wissen wir noch nicht genau, also wir rechnen so zwischen 1500 und 2000 Flaschen. Und das geht dann an, ich sag mal, roundabout 100 Fachhändler. Also, das ist so der klassische Ansatz.
Aber wenn ihr jetzt seit 2014 auf dem Markt seid und du sagst, ihr habt jetzt eine Abfüllung, die sich jetzt auch Whisky nennen darf, dann ihr hattet aber auch in der Zwischenzeit, ihr habt auch einige Abfüllungen, die den Zusatz oder diese Kategoriebezeichnung Whisky nicht tragen durften, oder?
Genau, okay. also es ist ja so, wenn ich sage Juni 2014 in Betrieb, dann ist es natürlich so, dass frühestens nach 3 Jahren das erst Whisky heißen darf. Der erste Whisky, der kam dann nicht so nach 3 Jahren wie üblich, sondern erst nach 5 Jahren. So, und das war im September, Ende September 2020, also mitten in der Pandemie, wenn man so will. Da gab es die erste Abfüllung. Und also erst so spät, wenn man jetzt guckt, wie lange die schon produzieren. Die meisten, wie gesagt, andere Brennereien schon nach 3 Jahren bringen den ersten Whisky, die erst so spät danach, also erst nach gut 5 Jahren. Und es ist so, dass davor gab es natürlich immer wieder mal sogenannte New Spirit oder New Make Abfüllungen, die natürlich jetzt nicht Whisky heißen durften, weil dann der jüngste Inhalt eben noch nicht 3 Jahre alt war. Also man darf ja erst 3 Jahre das Produkt so nennen, wenn das, ja, wenn das mindestens 3 Jahre auch alt ist, was drin steckt.
War das für Artnamochen eine Option, Gin herzustellen? Weil das ist ja auch so eine, in den letzten Jahren so eine gängige Methode einiger Destillerien geworden, dass sie, um diese, ja, ein bisschen Cashflow reinzubringen, um diese einfach diese Kapitaldurststrecke von der Gründung bis zum ersten Whisky irgendwie zu, ja, zu meistern, dass sie da versuchen, diese Brücke zu schlagen mit einem Gin. War das für euch eine Option?
Nee, nicht wirklich. Man muss wissen, wer die Hinterleute sind vom Artnamochen. Also da sind Leute, die durchaus sehr reich sind. Und da war nie eine Gefahr, dass er irgendwie finanziell irgendwas drohen könnte, selbst durch die Pandemie nicht. Also hat man dadurch, auch weil man finanziell ganz anders aufgestellt war, hat man nie eine Not empfunden, irgendwas begleitend auf den Markt zu bringen, um da Geld zu generieren oder Geldeinnahmen zu generieren. Man hat das, wie gesagt, ganz nach idealen, fast schon romantischen Vorstellungen hat man das dann vollziehen lassen und war ziemlich gelassen dann auch, dass man gesagt hat, so, ja, die anderen bringen Gin raus oder bringen nach 3 Jahren den ersten Whisky raus. Wir können uns es leisten, nach 5 oder gut 5 Jahren erst den ersten Whisky rauszubringen.
Aber hinter der Marke Artnamochen, weil du jetzt gesagt hast, es bestand kein Bedarf, da jetzt möglichst schnell viel Kapital reinzubringen. Hinter der Marke Artnamochen steht der unabhängige Abfüller Adelphi, oder? Oder sind das zusätzlich noch Investoren?
Nee, das ist im Prinzip eins, wenn du so willst. Das ist ähnlich wie Edward Dauer und Signatory. Also das ist der ähnliche Ansatz.
Ah, okay. Und wie war eigentlich damals der Marktstart bei euch? Also jetzt auch mit diesen New Spirits Abfüllungen. Also hattet ihr eure Flaschen dann einfach an Händler geschickt und das war's dann? Oder wie präsentiert Adelphi eine neue Whisky-Marke, was ja für die quasi auch in jüngster Vergangenheit ein Neuland war? Wie machen die eine neue Marke publik?
Ja, gut, die haben natürlich damals, gab es ja noch die, oder jetzt gibt es ja wieder zum Glück Messen, und man hat das eigentlich auf Messen präsentiert. Also beispielsweise in Limburg gibt es eine ziemlich bekannte Messe und wir selbst organisieren ja auch eine Messe, also die größte in NRW, die heißt Aquavite und die soll auch dieses Jahr wieder stattfinden am letzten Oktoberwochenende. Und dann waren die auch, also die, ich sag mal, die Personen, die das wirklich repräsentieren, die waren dann auch hier in Deutschland und haben das dann mitgebracht, beziehungsweise die Logistik hat dann kurz zuvor stattgefunden. Und somit hat man einem ziemlich breiten Publikum dann die Sachen zeigen können. Aber es war nie so viel Menge da, dass man das groß an die Händler hätte schon verteilen können. Diese richtige Händlerstruktur, die gibt's erst seit Oktober 2020 mit dem richtigen Whisky.
Wie wurde dann dieser Whisky vom Markt beziehungsweise von den Whisky-Fans aufgenommen? Wie war da die Rückmeldung?
Naja gut, das war schon ziemlich euphorisch, weil der Ansatz ist der, also nicht wie bei allen meisten Brennereien ist es so, dass da ein Konzern dahinter steht. Hier ist es nicht, hier gehört es Privatleuten und man hat da keinerlei Verpflichtung, irgendwem irgendwas schnell, wie soll ich sagen, flüssig werden zu lassen oder man hat keinen finanziellen Druck. Und ja, das war natürlich ein hehrer Ansatz. Also da war man ziemlich lässig, sage ich jetzt mal dazu. Ja.
2014 war ja, muss ich fast schon sagen, war die Whisky-Szene oder die Whisky-Industrie ja noch eine komplett andere, als sie heute ist. Sie hat sich in den letzten 8 Jahren deutlich verändert und in den letzten 2 bis 3 Jahren nochmal richtig rasant, also quasi fast schon exponentiell verändert. Meinst du, so wie Adelphi Artnamochen, die ja ab 2014 aufgezogen hat, wäre das ab heute auch nochmal möglich?
Absolut, klar. Also im Prinzip geht es ja darum, man hat eigentlich eine Brennerei geschaffen, die, wie gesagt, privat geführt ist und auch vor Ort lagert. Das ist auch wichtig, ne? Viele Brennereien oder die Konzerne haben ihre ganzen Lagerstätten ausgelagert, meistens dann aus Kostengründen in der Nähe von am Stadtrand von Glasgow, wie Diageo zum Beispiel. Und das macht man nicht. Man hat hier Warehouses sozusagen auf Terrassen an der Brennerei errichtet. Und also man ist die immer noch, zumindest glaube ich das oder weiß das, dass es die nachhaltigste Brennerei ist, also die CO2-freundlichste Brennerei, weil hier mit Holzchips gefeuert wird. Dazu kommt, dass alles die Rohstoffe aus der Region stammen. Selbst die Mitarbeiter sind alle aus der Region und sind nicht von außen irgendwie angeworben worden.
Aber wenn diese eure Abfüllungen so gut funktioniert haben, wenn die Resonanz am Anfang so super war, dann, ja, dann gehe ich mal davon aus, dass der Großteil davon auch relativ schnell ausverkauft war. Und wenn man jetzt im Netz mal schaut und nach euren Abfüllungen sucht, da findet man die einzelnen Abfüllungen für teils über 200 Euro, also teilweise wirklich deutlich über dem Preis, den es zum Marktstand hatte. Ist dieser Preisanstieg und ja, und damit auch gewisserweise verbunden, so eine Exklusivität und hohe Nachfrage, ist das für euch oder für Adelphi gut, dass ihr sagt, solche Preissteigerungen nutzen der Marke, oder würdet ihr sagen, dieses quasi schon exorbitante Wachstum des Preises auf dem Sekundärmarkt, eBay und so weiter, schadet eher, als dass es nützt?
Ja, gut, das ist erstmal ein Kompliment. Ne? Das muss man so sehen. Also es ist ein Kompliment, dass es in die Richtung geht, also, aber es ist nicht im Sinne des Erfinders. Der Erfinder, also die Firma selber, würde ganz gerne, dass der Whisky, der ja möglicherweise nicht mehr als für 50 Euro verkauft wird. Aber wie gesagt, dass es so gut läuft, das ist der Effekt, dass es so gut läuft und dass Leute dann die Whiskys kaufen oder teilweise auch mehrere Flaschen, um dann auf dem sogenannten Zweitmarkt höhere Preise zu erzielen. Das ist schwer, das kann man faktisch nicht verhindern. Das sind dann auch meistens Privatleute, die es dann einfach weiterverkaufen. Es gibt ein paar Händler, die es dann auch probieren, aber wie gesagt, wir achten eigentlich eher darauf, dass es keine Dumpingpreise gibt, was fast praktisch nie passiert. Was nach oben geht, ist natürlich klar. Das ist natürlich der freie Markt, sage ich jetzt mal. Ob dann Kunden bereit sind, das zu bezahlen, steht auf einem anderen Blatt.
Kann das für euch ein Ausschlusskriterium sein, einen Händler zu beliefern, wenn er da aktiv mitmacht und die Preise ja, deutlich höher ansetzt als von Adelphi veranschlagt?
Also wie gesagt, wir hatten jetzt den jüngsten Fall oder den ersten Fall, sogar gestern noch. Da gab es aber, ich sag mal, ich nenne natürlich jetzt nicht die Firma, da gab's aktuelle Produkt, das ist ein rauchiger, fast starker Whisky. Der wurde praktisch unter dem, ich sag mal, empfohlenen VK oder Verkaufspreis wurde deutlich darunter gesetzt, war aber offensichtlich ein Irrtum oder ein Versehen. Und da sind wir interveniert und das wurde auch innerhalb von kürzester Zeit wurde das korrigiert. Da werden wir schon aktiv. Aber wie gesagt, wenn da einer meint, er müsste statt 50 200 Euro nehmen, dann soll er das tun. Ob der das kriegt, steht auf einem anderen Blatt.
Gehen wir jetzt mal von der Marktsituation, von der ganzen Preisentwicklung mal weg, wirklich zu eurem Whisky und zu der Art und Weise, wie ihr den herstellt. Weil was mich bei Artnamochen bzw. bei der Destillerie so ja, wirklich total fasziniert hat, war die Entstehung der Destillerie, weil die konnte man ja, dadurch, dass sie ja noch relativ jung ist, konnte man sie ja da relativ gut mitverfolgen, wie sie sich entwickelt hat. Und was ich da wirklich am spannendsten und interessantesten fand, war der Grund für die Größe eurer Stills. Die Größen sind ja bei euch 10.000 Liter und soweit, so wie ich das verstanden habe, habt ihr diese Größe gewählt oder beziehungsweise musstet diese Größe wählen, weil die Destillerie so abgelegen liegt, dass die Wege dahin so eng und verschlungen sind, dass das die maximale Größe war, die man mit einem LKW dort hin transportieren konnte. Eine größere Stillgröße wäre da wahrscheinlich nicht um die Kurven gekommen. Wie schaut denn der Weg zu dieser Destillerie aus? Kannst du das mal beschreiben?
Ja, das ist wirklich so. Du denkst eigentlich so, wenn du 40 bis 50 Minuten vor dem Ziel bist, denkst du, du hast dich verfahren. Das muss man so sagen. Weil das ist zum Schluss, ist das Single Track Road, also das kann man übersetzen mit, ja, Einwegstraße, aber eigentlich ist es keine Einwegstraße, also die kommen da auch Leute entgegen, aber dann entsprechend, maximal 30 km/h höchstens und entsprechend breit in Anführungsstrichen oder schmal sind die Straßen dann und da gibt es keine Autobahnverbindung, da gibt es keine, noch niemals eine Landstraße, da gibt es diese Single Track Road, also mit anderen Worten, du hast die Single Track Road und du hast theoretisch hast du einen Wasserweg dorthin, ja, per Schiff, aber der offensichtlich der auch aus Kostengründen oder aus Logistikgründen nicht in Frage kam, gab es nur diesen Weg und dann muss man halt im Prinzip vorher gucken, ne? Man muss natürlich vorher seine Hausaufgaben machen und muss gucken, wie breit ist die schmalste Brücke, wie tragfähig ist die schmalste Brücke und wie breit ist der schmalste Abschnitt der Single Track Road. Ja, und danach wurden dann entsprechende Bauen, also danach wurde entsprechend dann, wurde dann konstruiert oder beziehungsweise hergestellt, die Brennblase auch. Ne? Genau, das war der Ansatz.
Ich stelle mir gerade diesen armen LKW-Fahrer vor, wie der schwitzt mit diesem riesen Potstill-Kessel hinten auf dem Anhänger.
Ja, der hat auch.
Und muss irgendwie um die Kurve rangieren, dann auch bei Gegenverkehr.
Ja, dahin war über Schrittgeschwindigkeit und Außenspiegel.
Also wenn schon in die Außenspiegel geht, dann wird's eng.
Ja, also das hat geklappt, wie wir ja alle wissen mittlerweile. Aber wie gesagt, das war alles einkalkuliert und das war so ausgerechnet und das hat auch so funktioniert.
Aber warum hat man sich eigentlich gerade für diesen Ort entschieden? Also warum nicht irgendwo anders, wo man flexibler ist in der Gestaltung seiner Brennblasen?
Ja, der Hintergrund ist der, dass, ich sag mal, diese Halbinsel Adnamochan, große Teile dieser Halbinsel gehören einem der beiden Inhaber privat oder beziehungsweise sind im Besitz. So, das heißt, man hat auf eigenem Territorium sozusagen eine Brennerei errichtet und wollte halt den besonderen Charakter dieser Region auch nach außen transportieren. Man hat natürlich eine ziemlich, wie soll ich sagen, exponierte Lage direkt am Atlantik. Man kann bei guter Sicht direkt auf die Insel Isle of Mull schauen, also praktisch auf eine der ältesten Brennerei auf Tobermory. Und das war halt der Ansatz, dass man gesagt hat, so, wir sind im mittleren Westen, also sozusagen einer der letzten Standorte von New York, wenn ich das mal so sagen darf. Und hat diesen, ich sag mal, rein geografischen Standort, also der für uns oder für uns Deutsche, die ja alles fast mit Autobahn und Landstraße erreichen, gewählt, wo der Normaldeutsche gesagt hätte, wie kann man nur da eine Brennerei aufbauen? Aber man hat es gemacht, auch wahrscheinlich aus einer gewissen historischen oder aus diesem speziellen Ansatz, um auch die Region zu stärken und auch um die Philosophie auch zu transportieren, was ich vorhin gesagt habe, ne? Nachhaltigkeit aus der Region, die Leute stammen aus der Region, die dort angestellt sind, das spielt alles damit rein.
Das kann jetzt auch nicht jede Destillerie von sich behaupten, dass der nächstgrößere Ort New York ist.
Nein, das ist jetzt Richtung Westen, also der letzte, man gibt's ja, du kennst ja so saloppe Sprüche, letzte Kneipe vor XY.
Ja,
so,
ja, klar.
Und das ist halt so, ne? Und ich sag mal so, wenn du da, ich kenne ja die Gegend, war ja schon mehrfach da, dann leben die Leute ja auch in der Nähe, ne? Wenn die da einkaufen müssen, was weiß ich, irgendwie die lebensnotwendigen Dinge, dann müssen die mal eben nach Fort William fahren. Also bei uns ist der Supermarkt dann im Radius von maximal einem Kilometer und die fahren da mal locker eine Stunde, anderthalb hin, um dann einzukommen. Ja, also das ist infrastrukturell etwas, wie sage ich jetzt mal, großzügiger. Also etwas weitläufiger.
Ja, das erfordert einiges an Organisation, ja.
Ja, du darfst da auch nicht, wie soll ich sagen, der Typ sein, der jedes Wochenende einen Theaterbesuch haben will oder einen Konzertbesuch oder einen Kinobesuch oder der kulturell einen enormen Input braucht. Du musst da oben leben wollen, wenn du naturverbunden bist und vielleicht auch in der Nähe auch aufgewachsen bist. Also für einen Großstädter ist das echt eine Herausforderung, ja, weil da ist, wir sagen hier so im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, da ist der Hund begraben, ne? Hat natürlich auch den Vorteil, nicht wie in Deutschland, muss man ja für alles eine Lizenz haben. Da brauchst du keinen fragen, wenn du jetzt ein Kanu aufs Wasser lässt, also im Atlantik und losfährst, dann fährst du los. Ja? Das Problem ist nur, wenn du untergehst, vermisst dich natürlich auch keiner.
Das ist dann die Kehrseite.
Das ist die Kehrseite der Medaille, aber gut, das ist Freedom, ne? Das ist Freiheit. So an der Stelle. Und da wird nicht alles so durchreglementiert wie bei uns. Das ist das ist halt Natur. Und das ist natürlich schön. Also du bist auch da, wenn du da bist, dann hörst du dann auch nur die Vögel zwitschern und keine großen Nebengeräusche da in der Gegend.
Aber wie viel Fokus liegt dann Adnamochan auf Tourismus? Weil man macht es ja dementsprechend, indem man den Ort oder diese Region wählt für die Destillerie, macht man es ja potenziellen Touristen jetzt nicht gerade leicht, dorthin zu kommen.
Ja, das ist, grundsätzlich würde ich dir recht geben, aber ich sag mal so, es gibt auch Sterne-Restaurants in Deutschland oder sonst wo, die sind auch nicht auf dem Präsentierteller, da muss man da mit Navigation erstmal gucken, wo das ist und wenn was das Ziel begehrenswert ist, dann darf es auch gerne mal schwer erreichbar sein und die können sich nach meiner Einschätzung oder nach meinem Wissen auch nicht über mangelnden Besuch beklagen. Gut, es gab die Pandemie, aber die hat auch bei anderen, auch ich sag jetzt mal großstadtnahen Brennereien, also wir reden hier von Brennereien, die in der Nähe von Edinburgh sind. Da war es auch nicht viel anders. Aber seitdem jetzt selbst das Visitor Center wieder geöffnet hat, die Leute pilgern dahin. Auch, ich meine, wir reden hier über gut 4 Stunden Autofahrt von Edinburgh. Und trotzdem kommen die Touristen. Das ist kein Hinderungsgrund.
Aber warum hat Adelphi das eigentlich gemacht, also eine eigene Destillerie zu gründen? War die Zukunft jetzt als unabhängiger Abfüller zu unsicher?
Unsicher ist das falsche Wort. Es hilft, wenn du eine Brennerei hast, wenn du das alte Geschäftsmodell weiter betreibst und das Winter weiter betrieben, also diese Adelphi Selection, also wo dann dieses Rosinenpicking betrieben wird, ne, wo du dann Einzelfässer aussuchst von allen möglichen Brennereien aus Schottland. Und es hilft dir auch an solche tollen Geschichten oder tollen Fässer ranzukommen, wenn du was zum Tauschen anbieten kannst oder eigene Produkte aus der Brennerei anbieten kannst. Das war übrigens der ähnliche Ansatz bei Edward Dower, ne, und Signatory. Und das hilft und das macht dich natürlich ein anderes Standing gegenüber deinem Gegenüber. Und das, ja, das ist eigentlich der hehre Ansatz. Dazu kommt noch, dass Adelphi früher eine Brennerei selber hatte, die dann tragischerweise ja abgebrannt war. Und das stand dann nur in den Geschichtsbüchern an völlig anderem Standort im Süden Schottlands. Und somit hat man die Geschichte wieder aufleben lassen, auch wenn der Standort natürlich entsprechend ganz woanders ist als damals. Aber man wollte halt, es hieß ja die Firma und die E-Mail-Adresse hieß immer adelphidistillery.com. Und da haben natürlich in der Zeit, als es keine Brennerei gab, haben die immer gesagt, wieso heißen die Adelphi Distillery? So, und dann haben sie dann irgendwann aus dem Adelphi Distillery haben sie dann tatsächlich eine Adelphi Distillery geschaffen. Und das war wahrscheinlich, ohne es von uns seit Beginn der Geschäftsbeziehung direkt kommuniziert zu haben. Na, wahrscheinlich hat man das sehr früh im Kopf gehabt und kam dann, ja, ich sag mal, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in den 2009er, 2010er Jahren kam man damit raus und hat gesagt, das wird geplant und dann 2014 war es dann soweit.
Aber wie würdest du jetzt den Markt für unabhängige Abfüller beschreiben, also aktuell? Also hat sich die Lage für unabhängige Abfüller, also solche Unternehmen, erschwert, weil die großen Destillerien ihre Top-Produkte selbst wegkriegen?
Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also wir haben hier, ich habe ja vorhin so einen Drehtüreffekt gesprochen. Wir haben sogar mittlerweile ein Problem. Wir hatten Adelphi, also diese, ich sag mal, Adelphi-Produkte, also nicht Admamoren, Adelphi-Produkte, die haben wir haben eine richtige Händlerstruktur aufgebaut, haben uns dann auf Messen gezeigt und haben gesagt, hier, auch Händlern, hier könnt ihr die Produkte erwerben. Und mittlerweile ist es so, dass wir weniger, quantitativ deutlich weniger kriegen als früher. Warum das so ist, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ja, und wir sind jetzt dazu angehalten, ich sag jetzt mal, ja, also ich will mal ein Beispiel nennen. Also wir haben so reine Adelphi-Händler, so circa 45, und wir kriegen teilweise Flaschenanzahl pro Bottling, also sagen wir jetzt mal, ich sag jetzt mal ein Beispiel, irgendein Mortlach, der 17 Jahre alt ist, da kriegen wir dann für Deutschland 36 oder 24 Flaschen. So, wie willst du jetzt 24 Flaschen Adelphi-Händlern anbieten in Stückzahl 45? Wie soll das funktionieren? Ja, du kannst doch niemals eine Einflaschenpolitik fahren und somit bist du da in der Zwickmühle. Und deswegen gibt es da, wenn du so willst, durch diesen Umstand keine Probleme, die Sachen zu verkaufen. Wir selbst sind auch ein Händler, wir haben auch Privatkunden. Und ja, das ist die Situation. Ne? Und deswegen gibt es da keine, ja, wie soll ich sagen, keine strukturellen Probleme zu sagen, das läuft hier nicht mehr oder gerade in der aktuellen Zeit. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben da eigentlich eine Situation, wo wir uns mehr wünschen würden, mehr Mengen haben, also dass wir mehr Mengen bekämen, aber es ist im Moment nicht der Fall, leider.
Aber ihr habt ja bei eurer Destillerie, beziehungsweise Adelphi hat ja bei ihrer Destillerie auch, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, auch relativ Wert auf Individualität gelegt werden. Sind vorher kurz auf die Spirit Stills eingegangen. Da habt ihr auch sowas wie sogenannte Sub-Coolers dran. Aber was ist das genau? Also was bringen die? Also sorgen die für mehr Rückfluss oder was ist das genau?
Das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich keine, also kann, da habe ich kein Detailwissen dazu.
Okay.
Aber aus meiner Sicht ist es nicht so speziell, wie du jetzt meinst zu glauben. Also es ist jetzt nicht so eine Brennblase, die sitzt nirgendwo. Also aus meiner Sicht ist es nicht so, dass es nicht kein zweites Mal gäbe. Also sie ist auch nicht nur geschaffen worden, weil die Straße nur so schmal war, sondern sie ist, also es ist so, also die Brennerei hat eine Philosophie, sie produziert ungetorfte Brände, medium getorfte Brände und stark getorfte Brände. So. Und das ist der Ansatz. Und das ist auch geschuldet der Herkunft und auch der Position der Brennerei. Und sie, also ich sag mal, gerade wenn du eine Brennerei hast, die an der Küste liegt, dann ist es auch nicht selten so in Schottland, wenn Brennereien, die an der Küste liegen, dann auch, ja, auch auf dieses raue Klima irgendwo widerspiegeln wollen und dann auch nicht selten rauchige Brände anbieten, ne? Ich meine, über die Insel Islay ist eigentlich alles gesagt. Da gibt es vornehmlich rauchige Destillate, aber du hast natürlich auch zum Beispiel wie Glanglasso in der Speyside an der Nordseeküste, da hast du auch einen rauchigen Whisky im Portfolio. Oder sei es ganz im Norden, auch auf den Orkneys Highland Park, ist auch ein leicht rauchiger Whisky. Ja, du hast halt gerade an den Küsten hast du halt Brennereien, die dann auch sagen, guck mal hier, ich bin an der Küste und hier gibt's auch was Rauchiges. Ja, und man zeigt es auch immer wieder, der Standard-Whisky, den ich jetzt auch vorhin erwähnt habe, der auch im nächsten Monat zu erhalten sein wird, der wird wieder so leicht rauchig sein. Aber wie gesagt, es gibt dann nach unten ungetorft oder stark getorft, gibt es natürlich auch Ausschläge, die dann allerdings nicht im Standard zu erkennen sind, sondern eher in Sonderabfüllung.
Wie unterscheidet sich da dieses Raucharoma von diesen stark getorften Single Malts von euch von den Malts von Islay, weil du jetzt gerade Islay ansprichst?
Also eigentlich, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, wir haben jetzt gerade so eine limitierte Geschichte eines rauchigen, fast starken Whisky. Und wenn du die Intensität dieser Rauchigkeit beobachtest, oder wenn du das Produkt probierst, dann erkennst du von der Rauchigkeit kein schwächeres, oder du hast die gleiche Rauchintensität wie von Laphroaig Art Deck oder Lagavulin. Also du hast eigentlich ein Produkt, was locker in der Rauchigkeit da mitspielen kann. Auch in der Qualität sowieso.
Lagavulin, Laphroaig, die haben ja einen ganz klaren Fokus. Bei denen geht es ja wirklich nur komplett um rauchigen Whisky. Und du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt so eine Abstufung von ja quasi also nicht rauchig bis extrem rauchig. Habt ihr da auch einen Schwerpunkt? Weil es gibt ja auch Destillerien, die machen das ähnlich, aber die haben einen ganz konkreten Schwerpunkt, zum Beispiel auf ungetorften. Gibt es bei euch auch
Ja,
so einen
nee.
Schwerpunkt?
Ja, der Schwerpunkt ist leicht getorft. Also ich sage jetzt mal, wer es in Gruppe Talisker kennst, auf Skye, das ist auch ein leicht rauchiger Whisky und so ähnlich ist das auch bei Adnah Mochen. Der Standard Adnah Mochen ist leicht getorft. Also zwischen 20 und 25 ppm Parts per Million. Kann sich ein Laie vielleicht nichts darunter vorstellen, aber sowas nennt man, das ist die Intensität eines leicht rauchigen Whiskys. Und da spielt der Standard. Also wenn du so willst, beim Steak würde man sagen Medium.
Okay. Aber was läuft dann bei euch besser im Verkauf? Also der Medium oder merkst du wirklich, wenn ihr mal wieder so eine stark getorfte, besondere Abfüllung rausbringt, das reißen euch die Whisky-Fans am meisten aus den Händen?
Ja, das ist natürlich so. Also im Zweifel wird der rauchige Whisky, also der stark rauchige Whisky, dem ungetorften Whisky vielleicht vorgezogen. Aber ich sag mal, wir hatten jetzt Ende letzten Jahres hatten wir ein exklusives Fass für Deutschland, eines ungetorften Adnah Mochen. Das ging auch rucki-zucki, dann war der verkauft, ne? Also das war jetzt nicht dadurch ein Nachteil, weil er nicht getorft war. Also diese sogenannten Small Batches oder diese Single-Cask-Geschichten, die sind halt sehr, sehr begehrt. Ja, sowohl bei Privat als auch bei den Händlern, bei unseren Händlerkunden. Und die Nachfrage ist entsprechend und ja, und in der Regel wird man dann gerade bei den Sondergeschichten auch nur einmal beliefert und dann ist das Ding Geschichte, ne? Dann ist es halt, ja, dann ist es in den Geschichtsbüchern. Man kommt, also diese Abfüllung ist dann auch einmalig und kommt höchstens als Neuauflage wieder. Ob die dann exakt so schmeckt, sagen wir dahingestellt.
Wenn wir jetzt mal vom rauchigen Aroma, also von dem Herstellungsschritt, ein paar Schritte weitergehen, dann kommen wir da zur Fassreifung. Gibt es da eigentlich bei euch, also bei Adnah Mochen, auch so einen Wiedererkennungswert, also dass man zum Beispiel sagt, das ist ein Fasstyp, der ganz klar für diese Destillerie steht? Wir kennen es ja zum Beispiel von Glendronach, ganz typisch Sherry-Fässer oder Laphroaig, ganz typisch Ex-Bourbon-Fässer. Gibt es sowas auch bei Adnah Mochen?
Nee, nicht wirklich. Also man hat quasi der Standardwert ist eine Mischung aus, ja, eigentlich aus, ich sag jetzt mal, man hält sich so die Waage aus. Also du musst das so vorstellen, das ist ja, wenn eine Standardausfüllung kommt, dann reden wir über weltweit was weiß ich, 20, 25.000 Flaschen. So. Und das ist eine Mischung aus ich sag mal, Bourbonfässern und Sherryfässern. So, und teilweise ungetorft, getorft. Und so, dann triffst du dich aus, diesem Batch ist dann praktisch, der Durchschnitt ist dann eine Mischung aus Bourbonfässern und Sherryfässern. Und ja, und der Torfgehalt ist dann auch entsprechend, was ich vorhin gesagt habe, so Medium. Und das ist das Ziel, immer da hinzukommen. Und diese Marke, wenn du so willst, die so zu etablieren, dass du weißt, ich kaufe einen Standard Adnan Mohren, also dann weiß ich, der ist entstanden aus Bourbon- und Sherryfässern und ist leicht rauchig. Das ist der Ansatz. Es gibt dann noch so Sondergeschichten, wo dann in Champagnerfässern eine Reifung vollzogen wird, aber das ist dann eher eine ganz kleine Auflage. Das ist nicht das standardisierte Programm.
Adnan Mohren hat jetzt auch aufgrund oder in erster Linie aufgrund ihres jungen Alters noch sehr wenige Single Malts jetzt aktuell am Start. Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel werfen würdest, was meinst du, wie sich Adnan Mohren in den nächsten Jahren entwickelt? Also was wird da so whisky-technisch auf uns zukommen?
Also es wird jetzt nicht so sein, wie jetzt vielleicht bei anderen Brennereien, dass es jedes Jahr die Quantität verdoppelt wird. Und das sehe ich nicht. Also man ist, wie soll ich sagen, man ist auch nicht da irgendwie dem Druck erlegen, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt jedes Jahr uns mengenmäßig verdoppeln. Das hat man irgendwo gar nicht nötig, sage ich jetzt mal. Und man versucht da irgendwo auch aus Qualitätsgründen, unterstelle ich jetzt mal, da irgendwo diesen Level halten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, ja, von denen vielleicht jetzt im Durchschnitt 2000 Flaschen für Deutschland, dass wir in den nächsten 3 Jahren plötzlich 5.000 bis 10.000 Flaschen hier zu verkaufen hätten. Also das sehe ich nicht.
Und du hast jetzt von der Quantität gesprochen, wenn wir mal auf die Qualität angehen, also welche Art Abfüllung wird uns so erwarten? Weil das ist vom Kernportfolio kann man quasi ja noch nicht sprechen, aber gibt es denn schon Pläne, wie das mal aussehen soll?
Ja, also es wird wohl so sein, dass es immer nur eine Standardabfüllung gibt, ja, und die wird jetzt im Juni kommen. Also bisher war es so, es gab jetzt dieses Batch 1 bis 6. Ja, so. Das war natürlich für Sammler vielleicht interessant, wobei ein Batch, ich glaube, das war die Nummer 3, wenn ich mich erinnere, die ging komplett in die USA. Da gab es natürlich, da waren Leute beleidigt in Europa, weil sie natürlich auch gerne das gehabt hätten, ist ja klar. Aber das war auch nie der Ansatz von denen. Die wollten nicht, dass es hier eine große Sammlergeschichte wird, sondern die wollten, dass man das Produkt trinkt und wertschätzt. So. Und jetzt mit der neuen Variante, die jetzt nächsten Monat kommt, also mit dem neuen Produkt, geht dann auch nicht mehr eben eine Nummer drauf, sondern das ist dann das Produkt, also der, wenn du so willst, der Standard-Whisky. Und wenn der dann irgendwann neu aufgelegt wird, dann sieht er wieder gleich aus. Also es wird da nicht irgendwie die Nummer 2, 3, 4, 5 geben, sondern der wird immer gleich sein. Und das ist jetzt der Ansatz, den man gewählt hat ab, ich sag jetzt mal, vielleicht schon Ende nächsten Monats.
Ich danke dir vielmals für deine Zeit und das spannende Interview.
Ja, gerne.
In diesem Interview unterhielt ich mich mit Thilo Marquas über deren Whisky-Marke Adnan Mohren. Möchtest du nun unser E-Book Malt Whisky kostenfrei lesen, dann findest du dies unter iforspirit.com/podcast. Bis nächste Woche, Slán Jivan.